da die Frage hinsichtlich neuer Medien und so weiter. Und also damit das hier vielleicht nicht in den falschen Hals kommt, ich benutze sehr regelmäßig neue Medien, nämlich immer wieder ein neues Stück Kreide. Gut, dann fangen wir langsam mal an. Ach so, halt, noch eine Ansage wollte ich machen. Es gibt ein Mentoring-Programm für Migrantinnen und Migrantinnen, also Leute mit Migrationshintergrund, die im ersten bis dritten Studiensemester eine Mentorin oder einen Mentor zugeordnet bekommen können, mit denen sie, also die ihnen dann helfen beim Einstieg ins Studium, bei der Organisation und bei verschiedenen Sachen. Und das ist, die Organisation nennt sich Migmento und die gesamten Daten finden sich auf der Webseite. Ich will nur noch ganz kurz den Bewerbungsschluss hinschreiben, das ist der 6. Januar 2012. Also in nicht allzu langer Zeit und die Bewerbungsunterlagen, das ganze Zeug findet sich auf der Webseite und die Webseite ist zugänglich über die Webseite von dieser Veranstaltung. Gut. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit Integrieren. Jetzt zum Schluss noch ein kleines bisschen. Ich erinnere an die verschiedenen Konzepte, die wir bislang hatten. F, eine reellwertige Funktion oder auf einer Teilmenge. Dann ist Integral a bis b, f von x dx, das bestimmte Integral. Und dieses bestimmte Integral ist halt eine Zahl. Dann Integral bis x von irgendeinem Wert, welchem auch immer, nicht widersprechen jetzt, ist eine Funktion. Das ist das unbestimmte Integral. Das unbestimmte Integral ist eine Funktion. Und zwar die Stammfunktion, beziehungsweise eine Stammfunktion. Und wenn man die kennt, Groß F von Klein F soll es natürlich heißen, ja, wenn man die kennt, dann kann man auch das bestimmte Integral ausrechnen als f von b minus f von a. Und die Notation ist die da unten. Und dann hatten wir zum Schluss noch also bestimmtes, unbestimmtes. Und dann hatten wir zum Schluss noch Integral von a bis unendlich f von x dx beziehungsweise Integral von minus unendlich bis b, f von x, dx, dx, beziehungsweise von minus unendlich bis plus unendlich, das schreibe ich nicht nochmal hin, ist das, das uneigentliche Integral. Das ist wieder eine Zahl, und zwar die Zahl, die man kriegt, wenn man die Stammfunktion kennt. Limes f von b, b gegen unendlich, minus f von a. Beziehungsweise entsprechend hier Limes a gegen minus unendlich, f von a, minus f von a plus f von a. Ich schreibe es hin. B minus Limes f von a, a gegen unendlich. So. So, und wie schon mehrere Male gesagt habe, kann man typischerweise Stammfunktionen nicht geschlossen angeben, sodass man das bestimmte Integral normalerweise mit numerischer Integration, mit Rechnern lösen kann. Das unbestimmte Integral, ja, das kann man so hinschreiben, in dieser Form, aber nicht explizit als geschlossene Funktion. Und das uneigentliche Integral, hier muss man noch dazu sagen, wenn der Grenzwert existiert. Das muss nicht der Fall sein. So, und jetzt hatten wir ein paar unbestimmte Integrale ausgerechnet. Und insbesondere schon festgestellt, dass das Integral von 0 bis unendlich e hoch minus x dx, das uneigentliche Integral, das war gerade 1. Also ich will die Argumente nicht nochmal durchgehen, man muss halt diese Berechnung hier machen, Stammfunktion ausrechnen von e hoch minus x, die findet man und dann kriegt man es hin. Jetzt weiter. Ich berechne mal Integral von 1 bis unendlich 1 durch x². Ja, ich nehme jetzt hier das Integral von 1, deswegen, weil ich das Problem mit 1 durch 0 einfach umschiffen will. Dann kriege ich hier raus, das ist gleich. Okay, dann gehe ich diese Prozedur durch. Die Stammfunktion von 1 durch x² ist natürlich 1 durch x, bis aufs Vorzeichen, also ist gleich minus Limes, ich schreibe es nochmal hin, b gegen unendlich 1 durch minus 1 durch x in den Schranken von 1 bis b. Und das ist das gleiche wie Limes b gegen unendlich. Minus 1 durch b minus minus 1 durch 1, also das Ganze wie 1 minus 1 durch b. Okay, und 1 durch b, wenn ich b beliebig groß werden lasse, wird immer kleiner, geht gegen 0, sodass hier auch wieder 1 rauskommt. Stellt sich die Frage, kommt eigentlich immer 1 raus? Antwort nein. Integral 1 bis unendlich 1 durch x dx. Ja, das wäre, ja, was ist denn die Stammfunktion von 1 durch x? Ln? Mhm. Das wäre also, wenn es existieren würde, Limes 1 durch, nicht 1 durch ln x für b gegen, und hier habe ich übrigens Quatsch geschrieben, hier muss nämlich 1 durch, nee, Entschuldigung, hier habe ich was Richtiges geschrieben, das ist schon in Ordnung. Ln x von 1 bis unendlich, von 1 bis b wieder mal. So, und da sieht man schon, das ist ln b minus ln 1, ln 1 ist 0. Und ups, minus ln 1. So, und der Grenzwert von ln b existiert nicht, das geht halt gegen unendlich, das ist unbeschränkt. Also es existiert deswegen nicht, weil es über alle Schranken wächst. Manche Leute sagen, dass der Grenzwert gleich unendlich sei. Aber gut, das ist Geschmackssache. Gut, also diese 1 durch x-Funktion, also 1 durch x durch irgendetwas, das 1 durch x Quadrat, das Integral, das uneigentliche Integral von 1 bis unendlich existiert. 1 durch x, das Integral existiert nicht. So, und jetzt kann man sich fragen, gibt es irgendeine Zahl zwischen 1 und 2, sodass das Integral von 1 durch x hoch Alpha, also eine Zahl Alpha, existiert? Beziehungsweise gibt es so eine Schranke, an der das kaputt geht? Und das ist etwas, was man dann in Übungsaufgaben machen kann. So, jetzt manchmal ist es halt, also in diesen Beispielen war die Stammfunktion immerhin schreibbar. Typischerweise geht es nicht und man interessiert sich dann teilweise eben nur dafür, ob das Integral überhaupt existiert, ob das uneigentliche Integral existiert. Und da kann das Folgende hilfreich sein. Ja, also man kann das Integral vielleicht nicht ausrechnen, aber man möchte wissen wenigstens, ob es endlich ist, ob es existiert. Und wann immer ich zwei Funktionen f und g habe, mit der Eigenschaft, dass f kleiner gleich g ist, ja, dann ist, okay, ich möchte das haben für alle x, dann ist Integral f kleiner gleich Integral g. Ich schreibe das so pauschal, weil das diese Aussage trifft für bestimmte Integrale, genauso wie für uneigentliche, genauso wie für Unbestimmte zu. Bei den Unbestimmten muss man ein kleines bisschen vorsichtig sein. Da muss man dann bei der gleichen Stelle hier anfangen. Aber jedenfalls, diese Abschätzung habe ich immer. Ich schreibe einfach mal pauschal für alle Sorten. Von Integralen. Außerdem hat man mit ein bisschen Vorsicht auch wieder, wenn ich das Integral von f nehme und mal annehme, dass es existiert. Wenn ich dann den Betrag davon nehme, dann ist das, ja, was hier passieren kann, ist, dass im Allgemeinen f sowohl positive als auch negative Werte annimmt. Ich addiere also hier in dem Integral positive und negative Werte, das hebt sich weg. Und das ist jedenfalls immer kleiner gleich dem Integral über f-Betrag, wo ich sozusagen alles, was bei dem f auftaucht, hier immer mit positiven Vorzeichen nehme. So, das heißt, diese zwei Beobachtungen ja, dann bekommt man Auf der einen Seite, na, ich schreibe es mal so, g von x dx, ich schreibe es mal nur mal bis, von 0 bis unendlich, kleiner unendlich. Wenn also dieses uneigentliche Integral kleiner als unendlich ist, dann folgt schon, dass das Integral von f von x betracht dx von 0 bis unendlich kleiner unendlich ist. Ja, ganz einfach. F betracht ist größer gleich 0 und kleiner gleich g von x. Und jetzt benutze ich diese Ungleichung hier. Wenn das Integral g kleiner unendlich ist, ist auch das Integral f betracht kleiner unendlich. So, ein Beispiel wäre, ist das Integral von 0 bis unendlich von der Funktion x minus 1 geteilt durch x hoch 3 plus Sinus x plus 2 dx. Ist dieses, also existiert dieses uneigentliche Integral? Und da kann man ganz grob rangehen. Also kleiner und unendlich. So, und jetzt schätze ich das f von x einfach ab. Das ist kleiner gleich, ja, x minus 1 ist immer kleiner gleich x. Also ich schätze einfach hier die 1 weg, ganz grob. Dann hier unten das Schlimmste, was passieren kann, also ich meine, jetzt bin ich noch nicht fertig, weil dieses Integral kann ich immer noch nicht lösen. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob man das lösen kann, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja, ich will ja nur wissen, ob es klein und unendlich ist. Was soll ich mich groß anstrengen? Also, dieses hier, das Schlimmste, was hier unten passieren kann, ist minus 1. Also ich kann es doch abschätzen durch kleiner gleich x durch x hoch 3 minus 1 plus 2. Das ist das gleiche wie x durch x hoch 3 plus 1. Okay, und das kann ich eigentlich immer noch nicht. Ich meine, das könnte ich theoretisch lösen, das weiß ich, dass es geht. Aber trotzdem interessiert es mich nicht. Ich will ja nur eine obere Abschätzung haben. Also lasse ich... Moment, wo ist das jetzt wieder? Das ist dann kleiner gleich... Ja, wenn ich das hier noch ein bisschen größer mache, einfach das plus 1 weglasse, dann kriege ich x durch x hoch 3 und habe dann 1 durch x Quadrat stehen. Na okay, und... da oben steht es, Integral 1 durch x² ist endlich. Achso, da steht theoretisch ist gleich 1, müsste da irgendwo stehen. Da steht ist gleich 1. Das ist kleiner und endlich. Also so habe ich eine Abschätzung, mit dem ich diese undurchsichtige Funktion mit ziemlich viel Gewaltanwendung sozusagen nach oben abgeschätzt habe durch irgendetwas, von dem ich weiß, dass es integrierbar ist. Und das ist eine Methode, die oft verwendet wird, um Integrierbarkeit oder Existenz von uneigentlichen Integralen zu verifizieren. Und wenn Sie da so ein bisschen Übung drin haben, dann sehen Sie eigentlich hier schon, dass es funktioniert, weil hier unten das x hoch 3, das x in dem Sinne schlägt, dass es halt einfach ein x hoch 2 unten stehen bleibt und der Rest, der stört nicht weiter. Also wenn Sie da so ein bisschen Übung mit haben, dann brauchen Sie diese Abschätzung hier gar nicht mehr machen. Ich kann das natürlich übrigens auch gegen 2 mal 1 durch x² abschätzen. Nicht? Das ist mir völlig egal. Wichtig ist nur, dass ich eine obere Schranke kriege. Gut, das war jetzt der Abschnitt Integrieren. Nun kommt etwas, was wahrscheinlich für die meisten von Ihnen ein bisschen neuer sein könnte. Und ja, das ist der Abschnitt gewöhnliche Differentialgleichung. Und es fängt zunächst mal an mit dem Abschnitt homogene lineare Differentialgleichung. Erster Ordnung, viel mehr machen wir allerdings sowieso nicht. Okay, ich will aber erstmal so ein bisschen versuchen, hier rechts zu motivieren, was für eine Art von Fragestellung das ist. Also, wir hatten solche Fragestellungen wie: bestimme die Stammfunktion groß f von einer gegebenen Funktion klein f, die aus irgendwelchen Gründen dastand, ist also gleich irgendwie x hoch 3 mal Sinus x Quadrat geteilt durch e hoch x. So, und jetzt bestimme f. Das war eine Aufgabe, die ja, mit Integration zu lösen ist. Man muss einfach das Integral ausrechnen. Das wird in diesem Fall nicht gehen. Wenn Sie es trotzdem hinkriegen, umso besser. Jetzt kommt aber die Frage, also Ableitung von f gegeben und bestimme die Stammfunktion. So, und bei Differentialgleichungen wird das Ganze noch ein bisschen problematischer, weil da kommt die Ableitung auf der linken Seite und auf der rechten Seite steht nicht einfach eine feste Funktion, sondern da steht das gesuchte f nochmal mit drin. Also zum Beispiel mal Logarithmus f von x. Okay, machen wir hier noch ein x hin. So, ich suche jetzt also eine Funktion groß f mit der Eigenschaft, dass die Ableitung und die Funktion in irgendeinem Verhältnis stehen. Die Schreibweise, ich gehe jetzt von groß f wieder weg, das groß f habe ich nur genommen, um an Stammfunktionen zu erinnern. Die Schreibweise ist jetzt typischerweise: suche eine Funktion gesamte Funktion. Ich schreibe die als Funktion von t jetzt und klein y, weil typischerweise werde ich das t als Zeit interpretieren mit y Punkt von t. Ja, und wenn ich nach der Zeit ableite, schreibe ich üblicherweise auch Punkt statt Strich. Ist gleich g von t y von t, wobei g eine gegebene Funktion ist. Upsa. So, und so ähnlich wie bei Stammfunktionen, wo ich die gesamte Funktion suche, suche ich auch hier die gesamte Funktion t geht über nach y von t. Und ja, das Problem ist, dass ich jetzt nicht einfach hingehen kann und sage, ich nehme das und wende irgendeine Integrationstechnik an, weil auf der rechten Seite die gesuchte Funktion auch noch drin steht. Also das funktioniert so nicht. Und die allgemeine Frage, so wie sie hier steht, ist wieder mal geschlossen nicht lösbar. Also so allgemein, wie es da steht, geht das nicht. Was wir jetzt angucken werden, sind Fälle, wo es trotzdem noch geht. Ich mache jetzt aber gleich noch ein paar Beispiele. Hört ihr? Ach so, dann wollte ich noch erwähnen, also Differentialgleichungen sind typischerweise eben diese Sorte von Fragestellung, Suche, Funktion, der Art, dass irgendein Zusammenhang zwischen Ableitungen und Funktion, ein vorgegebener Zusammenhang, erfüllt wird. Und bestimme alle Funktionen, die diese Differentialgleichung, das hier ist eine Differentialgleichung, lösen. Das schreibe ich nochmal hin. So, und was ich ab jetzt machen werde, ist das Wort Differentialgleichung nicht mehr hinschreiben, sondern die Abkürzung DGL. Und gewöhnliche Differentialgleichung, ja, was heißt das gewöhnlich dabei? Gewöhnlich steht dafür, dass ich eine Ableitung nur bezüglich einer Variablen, dem t, das ich hier als Zeit begreife, habe. Bei Differentialgleichungen, die nicht gewöhnlich sind, die heißen dann partielle Differentialgleichungen, habe ich Differentialgleichungen, wo ich auch noch partielle Ableitungen habe. Verschiedene partielle Ableitungen in einem funktionalen Zusammenhang. Und der Unterschied ist gewaltig. Also die Lösungstheorie für gewöhnliche Differentialgleichungen ist ganz und gar anders als die für partielle Differentialgleichungen. Und es ist in der Regel so, dass in der Mathematik es unterschiedliche Gruppen gibt, die sich mit gewöhnlichen und mit partiellen Differentialgleichungen unterscheiden, und die können miteinander nicht reden, also oder nicht so viel jedenfalls. Gut. Ich schreibe das nochmal hin, was ich gesagt habe hier rechts. Also oft sind Funktionen nicht explizit gegeben, so wie sie da oben noch standen oder sowas, sondern als eine aus der Modellierung des Problems, was man untersucht, sich ergebende Beziehung zwischen Funktion und ihrer Ableitung, beziehungsweise man kann hier auch noch mehrere Ableitungen nehmen. Ein paar Beispiele wären ja radioaktiver Zerfall. Da hatten wir ja schon mal ein paar Mal gesagt, dass der durch Exponentialfunktionen beschrieben wird. Tatsächlich ist es so, dass man erstmal wie folgt argumentiert. Ich habe eine radioaktive Substanz. Eine bestimmte Menge, zur Zeit t. Und der Abbau, ja, das, was zerfällt, es zerfällt immer ein bestimmter Anteil pro Zeiteinheit. Und im Infinitesimalen, also kriege ich zu jedem Zeitpunkt, ist die Ableitung der Menge, also das Endpunkt von t, ich schreibe es nochmal als Ableitung in dieser Form, d nach dt n von t, das ist proportional zur Menge, die noch da ist. Also mit dem Stern. So, und diese konstante K, die da steht, ist halt eine Größe, die von dem Stoff abhängt. Und gesucht ist halt jetzt die Funktion, oder was heißt die Funktion? Eine Funktion, die diese Gleichung Stern erfüllen. Okay, so entsteht, oder das wäre die Frage Lösung, Suche nach der Lösung einer Differentialgleichung, gerade der Differentialgleichung für den radioaktiven Zerfall. Entsprechend kann man mit Zinswachstum modellieren. Und zwar, wenn ich unterjährig modellieren will, wäre es eigentlich richtig, also bei einer Tagesgeldanlage hebt man halt am 3. Februar um 12.23 Uhr ab und 12 Sekunden. Und jetzt soll die richtige Verzinsung bestimmt werden. Ja, dann modelliert man das ebenfalls mit dieser Sorte von Differentialgleichung. K Punkt von t ist gleich p mal k von t, p größer 0, der Zinssatz. Und wieder gesucht die gesamte Funktion hier. So, das sind Differentialgleichungen, die relativ ähnlich aussehen. Noch so eine Differentialgleichung von dieser Struktur ist Abbau von Wirkstoffen. Im Körper von behandelten Personen, also Patientinnen oder Patienten. Auch das kann man im einfachsten Fall in dieser Form modellieren. Im komplizierteren wird es etwas aufwendiger. Das kriegen wir noch. Also Wirkstoffabbau ist gleich minus Eta mal, also W Punkt von T ist gleich minus Eta mal W von T, wobei W die Wirkstoffmenge ist und Eta die Zerfalls- oder Abbaurate. Typischerweise würde man das komplizierter modellieren. Das ist jetzt die simpelste Art und Weise. Die kompliziertere Modellierung könnte etwa so aussehen: Man nimmt irgendetwas oral ein, dann wird es im Magen abgebaut, baut sich im Blut auf. Gleichzeitig hat man im Blut einen Abbauvorgang, sodass sich dann zwei überlagernde dynamische Abläufe überlagern. Und diese beiden haben dann typischerweise Lösungen, wie sie die Gompertz-Funktion eine ist. Okay, gesucht ist wieder in diesem Fall die Funktion W. Ein etwas komplizierteres Beispiel. Wo das vielfach zu finden ist, also in der Literatur vielfach zu finden ist, ist die Fruchtfliege Drosophila. Und da wird modelliert, ja okay, die wächst und wächst, so lange bis die Umweltumgebungen oder Umweltbedingungen nicht mehr danach sind. Also bis das Gefäß zu groß ist, bis die Nahrung aus ist oder was auch immer. Und das modelliert man jetzt. Ich schreibe einen ganz einfachen Fall hin, ohne alle Konstanten, mit so einer Differentialgleichung wie x von t. Also ich suche x von t und habe die rechte Seite ist jetzt hier x von t mal 1 minus x von t. Oder ich kann es auch so schreiben, ausmultiplizieren, x von t minus x Quadrat von t. Ja, ich habe jetzt bis auf Konstanten, also hier bei der richtigen Modellierung sind noch etliche Konstanten hier mit drin, die aber die Struktur von der Differentialgleichung nicht verändern. Die sieht immer so aus, mit ein paar Konstanten verziert. Okay, und ich mal nochmal hin an dieser Stelle. Ich habe da oben geschrieben sowas wie y-Punkt gleich g von t, y von t. Ich mal nochmal in anderer Farbe dahin. Bei den ersten drei Beispielen, die hier sind, radioaktiver Zerfall, Zinswachstum, und Wirkstoffabbau ist g von w oder g von w von t ist gerade gleich minus eta mal w von t. Und das hängt von t ansonsten nicht mehr separat ab. Hier wäre g von ebenfalls von t unabhängig g von x von t wäre einfach x von t minus x von t Quadrat. Also, um das in dieser Form mit dem g zu schreiben, muss man nur auf die rechte Seite gucken und dann steht die Funktion da. Okay, diese hier, oben steht homogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Die ersten drei, die hier stehen, sind homogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Dieses hier ist keine. Lineare Differentialgleichung. Und zwar liegt das daran, dass hier bei dieser Differentialgleichung steht eine quadratische Funktion auf der rechten Seite. Hier steht ein x Quadrat. Während hier steht eine lineare Funktion. Gut. Die ersten drei Beispiele formuliere ich nochmal allgemein. Ich habe zunächst mal die Konstante a. Dieses a entspricht zum Beispiel hier dem minus eta, hier dem p, da oben dem minus k. Und Jetzt suche ich also Funktionen, also Funktion bzw. Funktionen t gegenüber nach y von t mit y-Punkt von t gleich a mal y von t für alle t. Na gut, diese drei Beispiele, die am Anfang stehen, die ersten drei, haben wir ja vor einigen Wochen schon mal länglich diskutiert. Ja, tatsächlich, ich schreibe mal hin, das waren ja Exponentialfunktionen. Also t geht über nach c mal e hoch a mal t. C irgendeine Konstante und das a ist halt diese Zahl, die da war. Ja, ich schreibe hin, für irgendeine Konstante c, tatsächlich kennen wir ja damit ja schon viele Lösungen, denn wenn wir die Konstante c variieren, jetzt setze ich das nach, wir kennen tatsächlich die ganze Lösungsklasse. Okay, das schreibe ich jetzt so hin. Nicht? Ich denke, vielleicht sollten wir das nochmal überprüfen. Leiten wir es ab. Ich nehme so eine Funktion, wie sie da steht, y-Punkt gleich c mal e hoch a t. Okay, die übliche Rechnerei, einfaches Ableiten, c eine Konstante, e hoch a t, nach t abgeleitet, gibt gerade, ist also c mal e hoch a mal t mal a. Und das schreibe ich jetzt ein bisschen um. Das ist einfach a mal c mal e hoch a mal t. Und jetzt habe ich sie nicht y genannt. Das ist gerade y selber. Das war einfach. Also einfach diese c mal e hoch a t ableiten zeigt, dass tatsächlich die Ableitung von dieser Funktion gerade a mal die Funktion selber ist. So, klar, jetzt ist, wir kennen schon einige Lösungen. Das sind auf jeden Fall Lösungen. Nicht ganz so klar ist, ob es noch andere Lösungen gibt. Und die Antwort ist nein, allerdings ist das jetzt nicht ganz banal. Da machen wir nämlich einen kleinen Trick. Und zwar nehme ich jetzt eine Lösung. Ich nenne die mal zur Abwechslung oder zur Unterscheidung Z von T. Also wäre Z von T eine Lösung, also irgendeine beliebige Lösung, dann mache ich den folgenden Trick. Ich nehme diese Funktion, diese Lösung Z von T und multipliziere sie mit e hoch i, e hoch minus a mal t. Das ist eine willkürliche Funktion. So, die Ableitung dieser Funktion ist okay, ich habe hier ein Produkt von zwei Funktionen. Diese erste Funktion ist gerade das e hoch minus a mal t. Also minus a mal e hoch minus a mal t mal z von t. Das ist die Produktregel. Plus e hoch minus a mal t mal Ableitung von z mal z Punkt von t. Nun ist z aber eine Lösung der Differentialgleichung, die da oben steht. Also ist das, was hier unten steht, gerade a mal z von t. Weil z ja eine Lösung sein soll, haben wir oben angenommen. Das heißt, insgesamt steht denn da, weg ist die Kreide, ist also gleich minus a. Hier steht plus a. Und jetzt stehen zwei Faktoren da, e hoch minus a mal t mal z von t und hier auch e hoch minus a mal t mal z von t mal e hoch minus a mal t mal z von t. Und das ist aber natürlich 0, weil minus a plus 0 a, minus a plus a gleich 0 ist. So, jetzt habe ich also eine Funktion, deren Ableitung 0 ist. Eine Funktion, deren Ableitung 0 ist, ist Stammfunktion der 0. Stammfunktion der 0 ist aber alles Konstanten. Ich schreibe mal Stammfunktion von 0 und somit gilt, ja, Stammfunktion von 0 ist eine Konstante, also es heißt, somit gilt, es gibt ein C, eine Konstante C, mit e hoch minus a mal t mal z von t gleich c für alle t. Die Funktion ist konstant, also sie ist, das heißt aber gerade, jetzt multipliziere ich einfach beide Seiten von dieser Gleichung mit e hoch a mal t, dass z von t ist gleich c mal i hoch a von t. Also genau das, was ich behauptet hatte. Es gibt keine anderen Lösungen von dieser Differentialgleichung, die hier steht, als diese. Wann immer ich eine andere nehme, oder irgendeine nehme, dann führt dieser Trick dazu, rauszukriegen, dass dieses z selbst schon von der Gestalt c mal i hoch a t sein muss. Ja? Weil ich das als reine Willkür, ich habe jetzt einfach diese Funktion betrachtet. Okay? Das ist natürlich motiviert von der anderen da oben, aber ich betrachte und ich setze diese Definition. Also ich definiere diese Funktion so. Das ist eine willkürliche Setzung. die dann natürlich zum Schluss zum Erfolg führt. Also so betrachte, okay, im Sinne von willkürliche Setzung. So, das Ergebnis von dieser Überlegung ist also, jede Lösung der Differentialgleichung y Punkt gleich a mal y. So, jetzt habe ich hier die T's weggelassen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das, was ich hier schreibe, ist sowieso immer das Gleiche. Also, oft werden Differentialgleichungen, ich suche eine Funktion, y, von der Zeit t, und weil das sowieso immer die gleiche Formulierung ist, lässt man das t häufig mal weg in der Schreibweise der Differentialgleichung. Das macht es eventuell nicht einfacher, sie zu lesen. Also wenn man so eine Differentialgleichung sieht, ja, was suche ich hier eigentlich? Also dass ich hier die Funktion y in Abhängigkeit von t suche, ist vielleicht nicht ganz offensichtlich. Es macht es aber wesentlich einfacher zu schreiben. Und kürzer auch. Jede Lösung der Differentialgleichung, die da steht, ist also von der Gestalt t geht über nach c mal e hoch a mal t. Wobei c, jetzt mache ich das mal grün hier, c irgendeine Konstante. So, und das c kann ich variieren, natürlich. Abhängig davon, welches c ich hier wähle, kriege ich natürlich eine andere Funktion. Nicht so wesentlich viel anders, aber ich meine immerhin. Insbesondere kann ich c gleich 0 wählen, dann ist die Funktion identisch 0. Naja, identisch 0, Ableitung gleich 0, a mal 0, das ist also in Ordnung. Ich kann c auch negativ wählen, die Funktion kann auch negativwertig sein. Egal welches c ich wähle, ich kriege eine Lösung und jede Lösung der Differentialgleichung ist von dieser Gestalt. Ups. Ja, diese Schreibweise, die hier steht, oder man verwendet auch die Bezeichnung allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Also jede Lösung, welche auch immer ich nehme, kommt aus dieser Klasse. Ja, hat man eine Lösung. Also wenn ich jetzt eine bestimmte Lösung habe, ich weiß, dass es eine Lösung ist. Ich schreibe es mal so. Also wenn ich so eine Funktion habe, von der ich weiß, dass sie Lösung ist, schade. Ja, dann weiß ich, dass sie aus dieser Klasse kommen muss. Dann weiß ich also, dass sie sich so schreiben lassen muss. Na gut, und dann kann ich das C einfach gewinnen. Also das muss für alle T gelten und C muss also auch Z von 0 gleich C mal E hoch A mal 0 erfüllen. E hoch A mal 0 ist aber ja E hoch 0, das ist 1, das ist gleich C. Also kann man das C einfach bestimmen. Das ist einfach der Wert der Lösung, die ich habe, von der ich weiß, dass sie eine ist, zurzeit 0. Ja, damit kann man diese Beispiele von Differentialgleichungen, die da oben gestanden haben, vollständig lösen. Die Anwendung auf die Beispiele gibt gerade Endpunkt, jetzt hatte ich welchen Buchstaben hatte ich jetzt da verwendet? Endpunkt gleich minus k mal n wird durch n von t gleich c mal e hoch minus k mal t gelöst. Wobei c gerade der Anfangsbestand ist, c gleich n von 0. Zinswachstum k Punkt gleich p mal k wird durch k von t gleich c mal e hoch pt gelöst. Upsa. Wobei wieder c gleich k von 0 das Anfangskapital ist, zurzeit 0. Und das dritte Beispiel war der Zerfall von Wirkstoffen, W Punkt gleich minus Eta W wird durch W von T gleich C hoch minus Eta T gelöst. C ist halt W von 0, ist der Wirkstoffbestand zu Beginn der Behandlung. So, und x Punkt gleich x mal 1 minus x, die Drosophila, wird hierdurch nicht gelöst. Also auf die kann ich diese Überlegung, die hierher geleitet wurde, nicht anwenden, weil ich ganz einfach eine andere Sorte von Differentialgleichung habe. so, ich habe jetzt ganz vergessen mit dem Pause machen, das hatten wir ja mal eine Zeit lang. Wer möchte, dass Pause gemacht wird? Wer möchte, dass keine Pause gemacht wird? Aha. Wer möchte, wem ist es egal? Ich glaube, es war, okay, machen wir eine sehr kurze Pause. Einverstanden? Eine halbe Zigarette. Jetzt doch langsam weiterzumachen. Oder schnell. Gut, jetzt nochmal zur Erinnerung. Also, diese Differentialgleichung haben wir jetzt dreimal hingeschrieben. Gibt C mal E hoch A von T als allgemeine Lösung. Und Verhalten ist dann da, also das zeitliche Verhalten. Wenn ich hier die Zeit hinmale und ich starte mit y von 0 in der 0, c ist gleich y von 0, bleibe ich bei 0. So, die 0 ist jedenfalls immer eine Gleichgewichtslösung. Ich bleibe in der 0 sitzen. Wenn ich mit y von 0 positiv starte, y von 0 gleich c, ja, dann sieht das ja so aus. Aha, jetzt sollte ich verschiedene Farben verwenden. Also, wenn a positiv ist, dann ist e hoch a mal t, sieht ja so aus. So, ich multipliziere es hier mit, das heißt, ich kriege diese Lösung. Das ist e hoch c mal e hoch a t. Beziehungsweise, wenn ich mit y0 hier unten starte, kriege ich diese Lösung. Einfach Minus, also was Negatives. Das heißt, wenn ich mit dieser Differentialgleichung in der Ruhelage starte, so, dann bleibe ich da. Aber wenn ich ein bisschen von 0 abweiche und ich habe diese Differentialgleichung, dann werde ich exponentiell weggetrieben. Achso, das ist im Fall a größer 0 und im Fall a kleiner 0 kriege ich c mal e hoch a t, ja, das ist dann was negativ, was so aussieht. C mal e hoch a t. Im Fall a kleiner 0, beziehungsweise mit der gleichen Begründung so. Okay, also, wenn a positiv ist, dieses a hier, dann kriege ich Wachstum, exponentielles Wachstum weg von der 0. Wenn a negativ ist, die rechte Seite negativ, dann kriege ich exponentielles Zulaufen auf 0 hin, Zulaufen auf die Gleichgewichtslösung. Und dieses Verhalten, positiver oder negativer Exponent hier, dieses Verhalten ist bestimmend für Stabilitätseigenschaften. Jetzt hier im ganz einfachen Fall, wo ich eine Ruhelage 0 habe, eine ganz banale Ruhelage, die ist instabil in dem Moment, in dem ich positives A habe, dann läuft das weg. Und in dem Moment, in dem mein A negativ ist, ist die Ruhelage stabil. Das heißt, wenn ich ein bisschen aus der Ruhelage rausstöre, laufe ich wieder zu 0 hin. So, und das ist etwas, was auch in nichtlinearen Systemen, nichtlinearen Differentialgleichungen von großer Bedeutung ist, diese Sorte von Stabilität oder Instabilitätsverhalten. Ich habe irgendeinen Punkt und entweder es zieht mich exponentiell weg davon, zumindest in einer gewissen Umgebung, oder ich werde exponentiell angezogen. Gut, das ist also Instabilität, exponentielle Instabilität. Und das ist Stabilität. Na, ich glaube, ich mache den Strich doch hier. So, jetzt machen wir weiter. Das war jetzt der sehr einfache Fall von linearen Differentialgleichungen, homogen, mit konstanten Koeffizienten und so weiter. Man kann alles sehr schön lösen und hinschreiben. Kompliziertere Differentialgleichungen. Kommen jetzt. Und ich schreibe zunächst mal allgemein hin. Ich nenne sie G, nicht F. Also ich habe irgendeine Funktion. Bestimme also alle Lösungen von y Punkt gleich g von y, also genau genommen wieder zu schreiben. Y Punkt von t ist gleich g von y von t für alle t, beziehungsweise y Punkt gleich g von t y. So, das ist jetzt fast inkonsistent, weil ich da das t nur an einer Stelle hingeschrieben habe. Hier suche ich halt y Punkt von t gleich g von t und y von t für alle t. Und den ersten Fall nennt man, das werde ich nicht weiter vertiefen, das nennt man autonom. Also die Funktion g hängt nicht nochmal zusätzlich von der Zeit ab. Die Zeit geht nicht nochmal in zusätzlicher Weise rein. Und dieses hier nennt man dementsprechend halt nicht autonom. Also die Zeit kommt nochmal in einer eigenen Weise mit rein in die Funktion. So, jetzt sollte ich hier noch einen Strich machen. So. So, und jetzt Begriffe. Ups, Entschuldigung. Die Differentialgleichung y gleich g von y beziehungsweise y Punkt gleich g von t und y heißt linear. Wenn g von t y gleich a von t mal y plus b von t ist. So, die Abhängigkeit von y, die hier steht, ist also in gewissermaßen eine Gerade. Eine Gerade in y, wobei die Koeffizienten sowohl a als auch b zusätzlich von der Zeit abhängen können. Also diese zwei Funktionen a von t und b von t sind in gewisser Weise externe Funktionen, die aus dem Modell kommen. Also ich suche die Funktion y und die Funktionen a und b, a von t und b von t, sind gegeben. Gut, das ist der allgemeinste Fall von linear. So, sie heißt linear mit konstanten Koeffizienten. Koeffizienten. Wenn das a nicht von t abhängt, a von t unabhängig von t gleich einer konstanten a ist, das b kann weiterhin von der Zeit abhängen. Also konstanter Koeffizient bezieht sich nur auf das a. Sie heißt linear und homogen. So, manchmal nennt man sie nur homogen. Und das Wort homogen hat nur Sinn für lineare Differentialgleichungen. Sonst ist das völlig sinnlos, wenn b wegfällt, wenn b gar nicht da ist. B von t also identisch 0 ist und ich also nur y-Punkt gleich a von t, y-Punkt gleich a von t mal y habe. Und sie heißt schließlich inhomogen, okay, wenn b nicht gleich 0 ist. Also diese Unterscheidung homogen oder nicht homogen bezieht sich nur aufs b. B also nicht identisch 0 ist. So, und in dem Moment, in dem die Differential, also linear ist der Oberbegriff. Das ist die allgemeine Form von linear hier. Nehmen wir diese hier. Also ich schreibe die lineare nochmal hin. Y Punkt gleich a von t, y plus b von t. Das ist eine lineare Differentialgleichung, eindimensional, erster Ordnung, das kriegen wir gleich nochmal. Und Ja, eine Differentialgleichung, die nicht linear ist, also g von y nicht von dieser Form, heißt halt nicht linear. Das ist jetzt nicht so überraschend. Und woran erkennt man lineare Differentialgleichungen? Ja, zunächst mal, dass das y nur als y auftaucht, also nicht als y Quadrat oder sonst irgendwie. Aber zum Beispiel y-Punkt gleich Sinus y, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht so aussehen mag, ist nicht linear. So, eine kurze Bemerkung. Also, es gibt noch viel mehr Differentialgleichungen. Das ist schon dieses hier ist eine relativ starke Einschränkung. Also, wir gucken hier ausschließlich Differentialgleichungen erster Ordnung an. Ja, und eine Differentialgleichung n-ter Ordnung, also zweiter, dritter, n-ter Ordnung, ja, die ist von der Form, hier habe ich einen Zusammenhang zwischen, wo ist er denn, erster Ableitung und Funktion. Und für n-te Ordnung habe ich halt einen Zusammenhang zwischen n-te Ableitung und Funktion und erster Ableitung und zweiter Ableitung und so weiter bis zur n plus ersten Ableitung. Also von der Form y n-te Ableitung ist gleich g von, ja, zunächst mal abhängig von t möglicherweise und dann auch noch von y Punkt, von y2 Punkt. Und so weiter bis y hoch n minus 1. Also n minus erste Ableitung. Und das sieht beeindruckend aus. Es gibt aber einen vergleichsweise einfachen Trick, um eine Differentialgleichung n-ter Ordnung in eine Differentialgleichung erster Ordnung zu überführen. Den will ich jetzt nicht genauer hinschreiben. Sodass die Theorie, die jetzt hiermit zusammenhängt, mit n-ter Ordnung Differentialgleichungen, um den Preis von ein bisschen größerer Kompliziertheit trotzdem noch mit Differentialgleichungen erster Ordnung abgedeckt werden kann. Ja, diese Differentialgleichung n-ter Ordnung können überführt werden in Differentialgleichungen. So. Das war erstens okay, zweitens, ist das an?
Ja.
Schuck. Y-Punkt gleich jetzt groß G von TY mit dem Unterschied, dass jetzt groß G eine Funktion ist, die Zeit geht wieder als reelle Zahl ein und das Y ist jetzt aber ein Vektor aus dem Rn. Jetzt sucht man also eine Funktion mit Werten im Rn, also eine Differentialgleichung, wo die Funktion Rn-wertig ist. Ups. Gesucht ist. So. So, und zum Beispiel, das die typischen Beispiele, die so in der Physik, teilweise in der Schulphysik behandelt werden, wären y zweite Ableitung, y 2 Punkt gleich a mal y plus irgendwas plus b mal y Strich oder sowas, mal b mal y Punkt. Das wäre eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Auch linear und ja, kann man Lösungen ausrechnen. Und so weiter. Und wenn man mehr als, also das beschreibt eine Schwingung mit einer Federkonstanten A und einer Dämpfungskonstanten B. Eine Schwingung, die von einer Feder meinetwegen, ich ziehe sie auseinander und wenn ich sie dann fluppen lasse und ich habe keine Dämpfung, hört es gar nicht auf. Wenn ich B gleich 0 habe, hört es also nicht auf. Wenn ich B größer 0 habe, wenn ich die Dämpfung größer 0 habe, dann passiert das, was man beobachtet, dann wird es immer weniger, bis es irgendwann stehen bleibt. Es bleibt natürlich nicht, das mathematische Modell bleibt nicht stehen, man sieht es nur nicht mehr. So, dieses Beispiel mit der Feder, also pardon. Nee, es hört bei n minus 1 auf. Oder habe ich jetzt falsch verstanden? Der Form 2. Also diese Differentialgleichung n-ter Ordnung, die da steht, kann man durch einen nicht so schwierigen Trick, ehrlich gesagt, überführen in so eine Differentialgleichung. Der Preis ist, dass ich jetzt aber im Rn arbeiten muss und nicht mehr mit reellen Funktionen. So, wenn ich jetzt mehrere Körper nehme, also nicht eine Feder, sondern mehrere, dann kann ich die Zusammenhänge beschreiben durch die Zusammenhänge, die gegeben werden, auch durch die Schwerkräfte, es ist schon spät, die Schwerkräfte und die Bewegungsenergie, die da drin steckt, die kann ich mit solchen Modellen, also nicht nur mit einem, sondern mit insgesamt 12 bis 16 davon, abhängig von der Anzahl der Planeten, beschreiben und kriege dann eine Beschreibung mit diesen Methoden, die hier stehen, die hier jetzt nur angerissen sind, vom gesamten Sonnensystem. Also ich kann das gesamte Sonnensystem mit solchen Differentialgleichungen beschreiben, kann aus mechanischen Überlegungen raus die Differentialgleichung hinschreiben, die sind relativ kompliziert. Und ich kann sie nicht geschlossen lösen. Tatsächlich kann man sie auch nur numerisch lösen und hin und wieder, man kriegt ja diese ganzen Mitteilungen, dass mal wieder eine Sonde verloren gegangen ist oder sowas, hat die Rechnung dann nicht geklappt. Okay, ich glaube, dann hören wir für heute mal auf und machen nächste Woche weiter.